HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Der Weise schweigt. Er kennt die Gründe.
Mein Vater, Gott habe ihn selig, liebte diesen Satz. Oft parierte er damit die Bitte von uns Mitmenschen, etwas zu kommentieren, irgendein Ereignis aus der Weltpolitik oder eine problematische Nachricht aus der Familie. Mal brachte mich diese Art der Gesprächsverweigerung auf die Palme, mal vermutete ich, besonders wenn die Wogen hochgingen, an dem Satz ist etwas dran. So nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Später fragte ich meinen Vater, woher denn dieser Ausspruch eigentlich stamme. Auf irgendeinen antiken Philosophen oder klassischen Dichter tippte ich. Doch mein Vater nahm mich mit ans Bücherregal mit den großen Bildbänden und zog sein Wilhelm-Busch-Album heraus. Dieser humorige Dichter war sein Lieblingsschriftsteller. Hans Huckebein, die fromme Helene, Max und Moritz und Balduin Bählam, ein verhinderter Dichter, der seine Weisheiten nicht unter die Menschen bringen wollte. Eben auch diese.
Der Weise schweigt. Er kennt die Gründe.
Irgendwann zu jener Zeit begegnete mir die Weisheit auch an einem anderen Ort, in der Schule. Die Religionslehrerin brachte uns biblische Geschichten näher. Adam und Eva, die Geschichte des Mose, Davids Sieg über Goliath, und dann auch das weise Urteil des Königs Salomo.
Zu Salomo kamen zwei Frauen, die gegeneinander Anklage erhoben. Beide hatten kurz zuvor einen Sohn geboren, von denen einer gestorben war. Jede behauptete nun, das noch lebende Kind sei ihres. Salomo sollte Recht sprechen. Der König überlegte. Er ließ ein Schwert hereinbringen und kündigte an, das Kind in zwei Teile zerschneiden zu lassen, damit jede der beiden Frauen etwas von ihm habe. Eine Mutter war einverstanden, die andere wollte lieber auf das Kind verzichten, als es töten zu lassen. Daran erkannte nun jeder, dass sie die richtige Mutter war, und sie bekam das Kind zugesprochen. Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war.
So steht es in der Bibel, im ersten Buch der Könige. Salomo hat nicht wie Balduin Bälam oder mein Vater geschwiegen. Salomo hatte überlegt und sich dem Wunsch der Frauen weise widersetzt. Er hat keiner von beiden Recht gegeben, sondern die Wahrheit auf sehr kreative Weise ans Licht gebracht. Weisheit, so viel stand zu der Zeit für mich fest, hatte etwas mit Ruhe und Gelassenheit zu tun. So wie die Mutter Mary, die ihren verzweifelten Sohn mit Words of Wisdom tröstete, mit weisen Worten. Let it be, lass es so geschehen.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
In der Bibel, in Liedern, in leichter Literatur, Weisheit scheint eher im Volk zu entstehen als in Gelehrtenstuben. Obwohl ich auf dem Gymnasium lernte, antike Philosophen beschäftigten sich auf allerhöchstem Niveau mit der Weisheit. Freunde der Weisheit heißt ihr Beruf sogar wörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Sokrates war einer von ihnen, er lebte vor rund 2400 Jahren in Athen. Er war so weise, dass er erkannte,
ich weiß, dass ich nichts weiß.
Das ist schon die höchste Stufe der Weisheit, dachte ich. Sokrates hat so viel nachgedacht darüber, was er weiß und was nicht, dass am Ende diese Erkenntnis übrig blieb.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Andere Philosophen nach ihm schreckte das nicht. Sie dachten weiter darüber nach, was denn eigentlich Weisheit sei. Platon zählte sie zu den vier sogenannten Kardinaltugenden. Dort steht sie neben der Tapferkeit, der Gerechtigkeit und der Besonnenheit. Vier Wege zur Glückseligkeit, lehrte der Philosoph Aristoteles, und sein römischer Berufskollege Horaz forderte die Menschen auf:
Sapere aude.
was so viel heißt wie »wage es, weise zu sein«. Ein frommer Wunsch. Nur, wie geht denn das? Wo finde ich Weisheit? Wo sind die Menschen, die heute die Weisheit hochhalten? Heute, in einer Zeit also, die gerne und mit gutem Recht schnelllebig genannt wird. Neue Medien fordern immer schnellere Entscheidungen. Rund um die Uhr Erreichbarkeit verhindert es, dass Menschen zur Ruhe und zu sich kommen. In der globalisierten Wirtschaftswelt verhindert die Gewinnmaximierung nachhaltiges Handeln. Wer hält denn da noch die Weisheit hoch? Wo sind sie, die Weisen dieser Tage? Und an wen wenden sich Menschen, die Weisheit suchen? Meine Suche nach der Weisheit trieb mich quer durch Deutschland. Eins war klar, es müssen nicht Männer mit weißen Bärten sein, die Weisen unserer Tage. Der erste, den ich treffe, hat Philosophie und Theologie studiert. Ich finde ihn nicht an einem Schreibtisch, sondern in einem Fernsehstudio in Mainz. In der Kulisse steht groß sein Name, Skobel. Seit 2008 moderiert Gerd Skobel nun schon diese Kultursendung. Da geht es um Themen wie Gemeinsinn und Verantwortung, um Bildung, um Yoga und das einfache Leben. Ist das Fernsehstudio das, was im alten Athen die Philosophenschule für Sokrates war?
Nein, was ich im Fernsehen mache, hat mit Weisheit eigentlich nichts zu tun. Man wird durch Wissen nicht unbedingt weiser. Wissen kann zur Weisheit beitragen, aber Steigerung von Wissen muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass ich auch weiser handle oder weiser bin.
Wissen und Weisheit sind Unterschiedliches, eine erste Erkenntnis, um der Weisheit näher zu kommen. Aber irgendwie glaube ich dem Moderator Gerd Skobel nicht so recht, dass er mit seiner wöchentlichen Sendung nur Wissen vermitteln will, also nicht mehr als ein Lexikon im Fernsehformat anbietet. Erstens ist er dafür mit zu vielen renommierten Fernsehpreisen bedacht worden. Zweitens wirkt er, nein, nicht zu weise, wohl aber zu tiefsinnig, um sich als Moderator nur für schnödes Wissensfernsehen herzugeben. Gerd Skobel hat sich intensiv mit der Weisheit beschäftigt, aber in einem anderen Medium, in einem Buch. Fast 500 Seiten dick ist es. Der Titel lautet »Weisheit – über das, was uns fehlt«. Voller Neugierde und Wissensdrang wendet Skobel darin sämtliche Aspekte der Weisheit hin und her. Da geht es um Komplexitätstheorien und neurowissenschaftliche Forschungen, um Glück und Dualismus, Philosophien und Religionen. Das Thema scheint umfassend und kompliziert zu sein. Ja, gibt es denn da keine einfacheren Erklärungen?
Weisheit hat ja damit zu tun, existenzielle Lebensprobleme zu lösen. Und das ist natürlich eine Frage oder ein Problem, mit dem alle Religionen, alle Philosophien, letztlich wahrscheinlich auch alle Menschen in irgendeiner Form in ihrem Leben mal konfrontiert werden. Insofern könnte man sagen, ist die Frage nach Weisheit, also nach einem guten, gelingenden Leben, etwas, was Religionen, Kulturen und so weiter vorausliegt.
Gerd Skobel möchte der Sache auf den Grund gehen, egal welcher. Zu jedem Thema geht er ins Detail, aber nur um dann das große Ganze zu finden und zu beschreiben. Er nennt seine Lehrer, den antiken Philosophen Platon, den buddhistischen Meditationslehrer Eihei Dogen aus Japan, den spätmittelalterlichen christlichen Mystiker Nikolaus von Kues. Um die Weisheit zu ergründen, so die Botschaft Gerd Skobels, ist wertfreie Beobachtungsgabe so unerlässlich wie die Neugier, über die Tellerränder der wissenschaftlichen Disziplinen hinauszublicken. Dabei bleibt er wohltuend kritisch, zum Beispiel hinsichtlich des Umgangs der Religionen mit der Weisheit.
Religionen und Weisheit sind aus demselben Wasser gemacht sozusagen, nur dass die Religionen quasi das Wasser tieffrieren, einfrieren, dogmatische Eispaläste damit bauen, während die Weisheit dasjenige ist, was all diese verschiedenen Religionen und Menschen miteinander verbindet und zwischen diesen verschiedenen Religionen eine lebendige Unterströmung und damit Verbindung schafft.
Kirchen als eine Form der verfassten Religion sind also gefrorene Weisheit. Weisheitsbremser? Eine interessante These. die bei Gerd Skobel nicht beim Schreiben entstanden ist, sondern erfahrungsgetränkt ist. Schließlich hat er einige Jahre katholische Theologie studiert, moderierte auch eine kirchliche Fernsehsendung. Dennoch.
Mein Gefühl ist immer, dass Menschen, je konfessionsnäher sie sind, Weisheit umso eingeschränkter, nämlich im Sinne dogmatischer Lehrsätze, verstehen. Also weise bin ich dann, wenn ich sozusagen dogmatische Lehrsätze möglichst optimal im Leben anwende. Das scheint mir ist aber nicht der Begriff von Weisheit.
Die Zeit drängt. Die nächste Fernsehsendung Skobel muss vorbereitet werden. Um Verantwortung geht es diesmal. Belehrt und voller Gedanken fahre ich vom Mainzer Lerchenberg herunter. Weisheit hat mit weitem Blick über alle Grenzen zu tun, habe ich gelernt. Und das Wissen nicht reicht, um weise zu sein. Dazu braucht es eher spirituelle Praktiken wie Mystik oder Meditation. Am nächsten Tag fahre ich nach Hannover zum Besuch bei der Regionalbischöfin Petra Bahr. Sie ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat und zählt zu den herausragenden Kirchenfrauen des hiesigen Protestantismus. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich sie besuche. Petra Bahr ist Seelsorgerin und sie beantwortete viele Jahre lang Woche für Woche in einer Zeitung die Fragen ratsuchender Menschen. Da ging es um Erziehungsfragen und Moral, um eheliche Treue und knifflige Entscheidungen, um Nachbarschaftshilfe und Courage am Stammtisch. Die Fragenden erwarten von Petra Bahr weise Antworten. Petra Bahr, eine weise Frau der Gegenwart? Von ihr wollte ich wissen, was sind das für Menschen, die ihren Rat erbitten?
Das sind Leute, die sich wünschen, einen weisen Rat zu kriegen, der nicht unbedingt eine Antwort sein muss, sondern möglicherweise eine weitere Frage ist oder die Ermunterung, das Problem, an dem man gerade knackt, einmal von der anderen Ecke anzubeißen. Und vielleicht ist das auch der Stil der Weisheit, dass gar nicht entscheidend ist, wie die Lösung aussieht, sondern dass man sich traut, Dinge von ungewöhnlichen Seiten anzugucken, möglicherweise sich auch das Zögern traut, wenn der Eindruck entsteht, ich muss jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen. Weisheit beginnt für mich mit der Einsicht, dass ich mir eine Situation angucken muss, bevor ich in sie reinstolpere.
Also nimmt sich Petra Bahr Zeit, über die Probleme der Menschen nachzusinnen. Auffallend ist, dogmatische Antworten findet man bei ihr nicht. Sie lässt sich tatsächlich ein auf die Situation der Menschen, die bei ihr Rat suchen. Fällt es ihr nicht schwer, inmitten ihrer vielen Aufgaben und Termine dann doch eine zu schnelle Antwort zu schreiben?
Eine schreckliche Versuchung, vor allem, weil ich gemütlich am Schreibtisch sitze mit einem warmen Tee in der Hand, während Menschen mir schreiben, die sich in äußerst bedrohlichen oder auch bedrängenden Situationen empfinden, die sie selber subjektiv jedenfalls überfordern und ihnen schlaflose Nächte bereiten. Da muss man sich schon sehr gegen die eigene Hybris und auch gegen den eigenen theologischen Übermut schützen.
Petra Bahr gelingt es, den ratsuchenden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen verständlich und hilfreich zu antworten. Nicht mit Handlungsanweisungen oder emotionalen Patentrezepten, wohl aber mit besonnenen Ratschlägen, die ihre Leserinnen und Leser dazu anregen, selbst eine Lösung zu finden. Hat sie eigentlich Vorbilder für ihr Tun? Zum Beispiel den Inbegriff der Weisheit, den biblischen König Salomo? Petra Bahr ist Theologin, hat sogar promoviert. Sie kennt sich aus in der Bibel und in der Kirchengeschichte. Ein anderes Vorbild sei ihr viel wichtiger, erklärt sie. Das ist aber keine geschichtliche Person, eher eine symbolische Figur. Sophia, die personifizierte Weisheit. Dargestellt wird sie stets als schöne Frau mit sehr weiblichen Attributen. In einigen christlichen Überlieferungen wird sie sogar als Weggefährtin Christi bezeichnet. Sophia wurde früher im Judentum wie im Christentum verehrt, heute aber fristet sie ein Schattendasein. Nicht so bei Petra Bahr.
Es bedeutet mir sehr viel, weil es nämlich seit der Antike so ist und man gar nicht oft genug daran erinnern kann, dass die Sophia ein Mädchen, eine Frau, eine alte Dame, eine Vollblutfreundin, alles Mögliche ist, aber in keinem Falle ein männliches Wesen. Und was sagt das eigentlich? Ich glaube, es sagt ganz viel darüber, dass Weisheit mehr ist als das, was man im Kopf hat. Das Weisheit ganz viel auch mit nachdenklicher Intuition, mit Gefühlen, mit der Einschätzung unterschiedlicher Perspektiven zu tun hat. Also das, was Frauen offensichtlich selbst der Antike zugebilligt wurde, dass sie nämlich in schwierigen sozialen Situationen nicht so schnell den Überblick verlieren, weil sie gelernt haben, sich in die Perspektive anderer Menschen zu versetzen. Und Sophia ist eine Göttin, das ist eine schöne, bedeutsame Frau, auch in der ganzen Bildgeschichte des Abendlandes. Kein hässliches Schulmädchen mit großer Brille, kein Mauerblümchen, sondern eine ganz zentrale Gestalt und, wenn man so will, eine Seite Gottes. Weisheit ist ja auch der Versuch, Menschen auf Denkwege zu verführen oder auch auf Lebenswege, die sie üblicherweise nicht beschreiten würden.
Sollte Petra Bahr recht haben, ist die Weisheit weiblich? Neue Fragen tun sich auf, vordergründig die, warum oft alte Männer mit grauem Haar als besonders weise gelten. Und wesentlicher die Frage, haben Frauen einen besonderen Zugang zur Weisheit? Sind gar spezielle weibliche Eigenschaften oder Fähigkeiten nötig, um sich weise zu verhalten? Bin ich als Mann also im Nachteil? Petra Bahr hält sich weise mit Antworten auf diese Frage zurück. Doch sie weist auf eine Geschichte in der Bibel hin, die ihre Sicht der Dinge stützt. Jene Begebenheit am Ostermorgen in Jerusalem, am Grab Jesu. Die männlichen Jünger hätten sich mit dem Tod ihres Meisters abgefunden, nicht so die weisen Jüngerinnen.
Interessanterweise können die Jünger ja nicht warten. Sie können mit der offenen Situation nicht umgehen und verziehen sich, flüchten, verstecken sich und treiben ihren Zynismus bisweilen so weit, dass sie beschlossen haben, diese Episode mit Jesus ist abgeschlossen. Während die Frauen in der Nähe Jesu mit diesem großen Zweifel, der in ihrem Herzen nagt, trotzdem nicht gehen und sich trauen, das Ungewisse zu ertragen. Deswegen sind diese Frauen eigentlich ja auch die großen Vorbilder des künftigen Christentums. Das sind die, die dann am Schluss auch sehen, das Grab ist leer, aber die Tage davor sind ja das Interessante. Wie haben die eigentlich geschlafen? Worüber haben sie geredet? Mit welcher Sehnsucht sind sie durch den Tag gegangen? Und mit welcher Hoffnungslosigkeit? Und deswegen sind diese Jüngerinnen Jesu, diese engen Freundinnen, der Weisheit Anfang und der Weisheit letzter Schluss.
In der Kirche, meint Petra Bahr, habe sich allerdings die ungeduldige männliche Art durchgesetzt. Die Weisheit gerade ins Hintertreffen.
Dann löst man bisweilen Probleme, die niemand hat oder niemand mehr hat. Während Weisheit, so wie ich sie mag und wie ich sie eher personifizieren würde, zum Beispiel mit der Art, wie meine Großmutter Probleme angegangen ist, ja eher was mit Zuhören können zu tun hat. Mit dem Zögern können, mit dem Aushalten können von schwierigen Situationen, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Mit Verlangsamung, möglicherweise auch mit Irritationen, mit Stolpermomenten. Und die Kirche muss in der Tat aufpassen, dass es diese Räume des Weisheitlichen gibt. In den Gemeinden selbst gibt es ganz viel weise Menschen. Weise alte Frauen, die niemand fragt, die man unbedingt fragen sollte, weil sie über einen großen Lebensfundus von Überlebensgeschichten verfügen. Also fragt die Damen in den Frauenhilfen.
Petra Bahr wünscht mir alles Gute bei meiner Suche nach der Weisheit. Die schöne Sophia, eine verlockende Vorstellung. Dennoch, viele Fragen sind bei mir noch offen. In der Bibel finde ich ganz unterschiedliche Aussagen über die Weisheit. Mal warnt sie mich:
Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest.
Dann wieder behauptet sie, dass Christus der Schlüssel zur Weisheit sei.
In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Muss ich mich also doch zum christlichen Glauben bekennen, damit ich weise werde? Bei noch einem Mann suche ich Rat, einem Schriftgelehrten, einem Theologen. Die Bücherregale drohen den Alttestamentler Kim Strüben fast zu erschlagen in seinem Professorenzimmer an der Oldenburger Universität. Ja, die Weisheit als Sophia kennt er auch, keine Frage. Aber die stehe ja erst am Ende einer Entwicklung, die die Weisheit in der Bibel durchmacht.
Weisheitliches Denken ist ein sehr komplexes Phänomen im Alten Testament. Es hat mehrere Entwicklungsstadien durchlaufen und die Ursprünge liegen vermutlich im familiären Bereich in der Sippe. Also die Frage, was ist wichtig im Leben, was zählt? Und diese Weisheit ist zunächst mal auch gar nicht religiös, sondern sie speist sich aus der Naturbeobachtung, aus Lebenskreisläufen. Man kann sagen, das, was Bauernregeln auf dem Land darstellten, ist auch so etwas wie Weisheit. Man macht Erfahrungen. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die sich wiederholen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die gibt man an die Nachkommenschaft weiter, weil man weiß, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten hält, dann gelingt das Leben.
Eben nicht. Denn auch die Menschen der Bibel werden von der Erfahrung eingeholt. Auch wer alle Gesetze und Gebote Gottes perfekt erfüllt, ist vor Misslingen nicht gefeit. Am Beispiel des Hiob wird das besonders deutlich. Dieser rechtschaffene Mann musste das größte Leid erleben, das man sich vorstellen kann. Und das, obwohl er gottesfürchtig und weise gelebt hatte. Krise der Weisheit nennen Alttestamentler wie Kim Strübend diese verwirrende Einsicht. Das Leben ist nicht vorhersehbar. Die Weisheit hat nicht automatisch gute Folgen. Eine theologisch schwer verdauliche Erfahrung. Die Bibel löst sie, indem sie die Weisheit einem Wandel unterzieht.
Aus der beobachtenden, empirischen, pädagogischen Weisheit wird eine theologische Weisheit und schließlich wird diese theologische Weisheit, die sich ganz eng mit der Torafrömmigkeit verbindet, schließlich zu einer spekulativen Weisheit. Also die Weisheit ist jetzt nicht mehr nur in Büchern zu lesen, auch nicht in heiligen Büchern, sondern sie muss einem von Gott selber geoffenbart werden. Ja, das führt uns stracks ins Neue Testament, wo Paulus diese Weisheit im 1. Korintherbrief in Kapitel 1 und 2 als himmlische Weisheit präsentiert. Also Weisheit empfangen wir nicht mehr, indem wir den Weisheitslehrern zuhören und sie aufsuchen, sondern indem sie uns unmittelbar von Gott geoffenbart wird. Also die Weisheit wird sozusagen richtig von der Erde entrückt.
Wie werde ich weise? Die letzte Antwort der Bibel auf meine Frage lautet, nur durch den Glauben an den Gott der Bibel. Glaube nur, dann wirst du am Ende aller Zeiten die Weisheit ganz erkennen. Eine einigermaßen ernüchternde Antwort. Verglichen jedenfalls mit der Weite der Antworten von Gerd Skobel, der Weisheit als älter und tiefgreifender erklärt hatte als den Glauben oder gar die christliche Tradition. Muss ich mich als Christ an diese biblische Aussage halten, kann ich nur auf diesem besonders frommen Weg weise werden? Zu meinem Erstaunen verneint Kim Strübend meine Schlussfolgerung. Es sei völlig legitim, wenn ich mir eine andere Erklärung der Weisheit aus der Bibel auswähle. Und dann erzählt er mir mit leuchtenden Augen von Kohelet, seinem biblischen Lieblingsweisen.
Kohelet würde sich vollkommen weigern, einzusehen, dass ein Mensch durch seine Frömmigkeit die Wege Gottes in irgendeiner Weise beeinflusst. Und er verweist dabei auf das Leben. Er sagt, schaut euch das Leben an. Er sagt, das von Gott bestimmte Glück ist das Hier und Jetzt. Und zwar in jedem Augenblick. Ja? Und deswegen kommt er zu so, ja, manchmal recht schlicht klingenden Ratschlägen, dass er sagt, iss und trink und sei fröhlich, schlaf mit deinem Ehepartner so oft es geht, ja, und hab Freude dabei, ja. Das ist das Glück, das Gott dir schenkt. Und die Freude, die Erfahrung der Freude, ist sozusagen die Erfahrung des höchsten Glücks und ist, wenn man so will, der göttliche Augenblick im Leben. Ja, der ist nicht festzuhalten, es kommen auch andere Tage und der Mensch soll akzeptieren, dass diese anderen Tage eben auch da sind. Aber unser Leben, sagt er, ist viel zu kurz, um es wirklich verstehen zu können. Wir können es nicht verstehen. Wir können es aber genießen.
Als ich Kim Strübens Zimmer verlasse, kommen mir einige Theologiestudierende lachend entgegen. Die jungen Männer und Frauen sehen ziemlich glücklich aus. Ob das mit der lebensbejahenden Weisheitssicht der Dinge ihres Professors zu tun hat? Gerd Skobel, der Fernsehmacher. Petra Bahr, die Bischöfin. Kim Strübend, der Bibelkundige. Wie ich weise werden kann, haben sie mir nicht beantwortet. Aber immerhin haben sie mir einige Eigenschaften der Weisheit erklärt. Dass Weisheit mit Weite zu tun hat zum Beispiel und sich nicht in Formeln fassen lässt. Dass sich niemand seiner Weisheit rühmen sollte. Und dass es weise ist, die Neugier am Leben zu halten, herauszufinden, wie werde ich weise. Und das Schwierigste, mit der Antwort, wenn man sie dann meint, gefunden zu haben, nicht hausieren zu gehen. Denn, wie gesagt,
der Weise schweigt. Er kennt die Gründe.